Mahlzeit, was macht ihr denn hier?
Wir nehmen wieder einen Podcast auf.
Hallo, ich bin Beate.
Und ich bin Inini.
Wir haben zusammen in einer Mehrgenerations-WG gewohnt und würden euch ganz gerne an unserem Frühstückstischgesprächen dran teilnehmen lassen.
Und unsere Gedanken mit euch teilen. Hallo!
Herzlich willkommen
zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
Inini, heute ist ein wunderschöner Tag.
Finde ich auch, liebe Beate.
Ja.
Meine Arbeitskollegin hat letztens ein total tolles Buch mal in die Kita mitgebracht. Und zwar heißt das, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.
Oh, den nehme ich, den Hund.
Und das ist total cool, weil in diesem Buch geht es um Sprichwörter und Redensarten und wo die herkommen.
Das ist natürlich wunderschön, weil ich liebe Sprichwörter, ich liebe Redensarten. Aber wenn wir jetzt sogar in diese Bedeutung, den Ursprung, wie auch immer man das nennt, hineingeht, hast du ganz was Tolles. Also, da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
Ich weiß. Und darum habe ich das mitgebracht.
Toll.
Und mir ist gerade die Schwalbe, die noch keinen Sommer macht.
Die nehme ich. Die nehme ich. Weißt du warum?
Frau Schwalbe.
Weil die sind da. Ich habe mich so gefreut. Die haben ihr Domizil bis wieder besetzt. Die sind da. So schön. Jetzt irgendwann gibt es junge Schwäbchen. Oh, ist das fein. Es wird gezwitschert. Ach, ist das herrlich. Die Schwäbchen sind da.
Weißt du, woher das kommt, das Sprichwort?
Nein, ich bin gespannt. Wenn
nein.
Ohne Quatsch. Ich kann dir zwar die Schwalben zeigen, wenn die dann in ihrem Nest sitzen und mir was vorzwitschern, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ja, weil einer alleine nichts nützt.
Warum? Wir werden es jetzt erfahren.
Ja.
In den Bergen.
Ja, du wolltest mir das jetzt erklären.
Ja.
Sehr schön.
In den Bergen Griechenlands lebte vor über 2000 Jahren ein junger Mann. Im Herbst starben ihm plötzlich Vater und Mutter. Weil er ihr Geld erbte, war der junge Mann reich. Mit vollen Händen gab er alles aus, was er hatte. Er lud seine Freunde ein, er aß und trank nur das Beste. Als der strenge Winter langsam zu Ende ging, war das ganze Geld fort. Er besaß nur noch einen Mantel. Da sah der junge Mann eine Schwalbe und dachte sich, der Frühling beginnt. Die Schwalben kommen aus den warmen Winterquartieren wieder, also brauche ich meinen Mantel nicht mehr und kann ihn zu Geld machen. Das tat er. Am nächsten Tag schneite es dicke Flocken, der Frost kam und der junge Mann fror schrecklich. Da fand er im Schnee eine Schwalbe, sie war erfroren. Er schimpfte mit ihr, weil sie ihn getäuscht hatte. Nun war es aber zu spät. Und weil man diese Geschichte immer wieder erzählte, bildete sich das Sprichwort heraus, das man in vielen Sprachen kennt. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Seit damals hatte es sich ein bisschen verändert. Heute heißt es, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Oh, ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte.
Spannend, ne?
Weil die Schwalben, die kommen ja und wissen nicht, dass die Eisheiligen kommen. Und dann kommt nochmal Frost. Und ich... Oh, das ist spannend.
Aber hätte man auch nicht gedacht, dass es daher kommt,
ne?
Nee.
Dass das eigentlich so einen Ursprung haben kann, alles Mögliche hätte ich da rein interpretiert.
Mhm.
Also, dass eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Und jetzt ein Sommer draus gemacht wird, leuchtet mir auch ein, ne? Weil wir haben ja dann den Frühsommer, wenn die Schwalben da sind.
Mhm.
Die sind ja im Frühling sowieso nicht da, außer vielleicht eine Verirrte. Also, spannend.
Und ein kurzer Erfolg oder sich mit fremden Federn schmücken?
Moment, sich mit fremden Federn schmücken, das benutzt man so oft.
Mhm.
Der schmückt sich mit fremden Federn. Ursprung? Warum schmücke ich mich mit Federn? Wenn ich jetzt mir einen V vorstelle, der hat ja wunderschöne Federn.
Mhm.
So, und wenn ich mir so eine Feder ins Haar stopfe, dann renne ich ja schon mal rum und habe mich mit fremden Federn geschmückt. Heißt das, ich werde dann schöner oder? Interessant. Also, ich hätte gerne gewusst, was das bedeutet.
Okay, ich lese vor.
Ja.
Eine Krähe war sehr stolz auf ihre Schönheit. Allerdings ärgerte es sie ein bisschen, dass sie nur schwarz war. Wie freute sie sich, als sie eines Tages 5 Pfauenfedern im Park fand. Die leuchteten so schön in Blau und Grün. Mit viel Mühe steckte sie sich die bunten Federn zwischen die eigenen. Dann lief sie im Park umher und rief, schaut, wie schön ich bin. Das hätte sie lieber nicht tun sollen. Es waren nämlich Pfauen in der Nähe. Die wurden sehr ärgerlich, als sie die Krähe sahen. Sie flatterten und rannten herbei und rupften ihr die Federn aus. Die Krähe merkte es bei den Pfauenfedern natürlich nicht, aber bald spürte sie Schmerzen. Die Pfauen rissen nämlich auch die Krähenfedern aus. Da rief sie, hört auf damit! Ihr habt doch eure Federn wieder! Die Schwarzen gehören mir! Die Pfauen waren aber so wütend und schrien, du hast unsere bunten Federn geklaut, die anderen gehören bestimmt auch nicht dir. Sie hört nicht auf, bis die Krähe nackt war. Und wegen dieser Geschichte sagt man noch heute, wenn jemand mit einem fremden Erfolg oder der Leistung eines anderen angibt, er schmückt sich mit fremden Federn.
Also die Erklärung kannte ich wirklich nicht. Ich habe mir bloß den Moment fremde, wunderschöne Federn vorgestellt und das ist ein Pfau.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist also wirklich toll.
Das ist sehr verrückt.
Das ist echt verrückt heute. Ja, also ich glaube, jetzt meine Intuition hat mich auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich schmücke mich mit fremden Federn, was sieht toll aus? Ein Pfauenfeder. Ja, wunderschön.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Sehr schön. Hast du noch sowas Schönes?
Ich finde ja, dass du ein Glückspilz bist.
Na, heute sowieso. Muss mich nicht mit fremden Federn. Weißt du, warum ich jetzt auch auf diesen Pfau gekommen war? Ich habe ein ganz tolles, so eine kleine Sequenz, wo der Pfau sein Rad wirft. Mhm. Und das wunderschöne grüne Federn, ne? Und alleine, wie der sein Rad dann aufplustert. Und die hatte ich gerade jetzt letzten Tag mal aufgerufen. Es sah so schön aus. Und deswegen waren für mich einfach diese fremden Federn dieser Pfau.
Die sind ja auch wunderschön.
Ja, ja. So, jetzt bin ich natürlich der Glückspilz des Tages. Jetzt liest du mir vor, warum.
Mhm. Ja. Im Sommer brennt die Sonne oft lange auf Stadt und Feld und Wiese und Wald. Alles ist heiß und trocken. Zum Glück kommt manchmal ein Gewitter mit schwarz geballten Wolken und Donner und Blitz und schüttet Regenmassen auf die Erde. Dann sprießen die Blumen. Dann knospen die Bäume. Dann riecht es im Wald ganz wunderlich. Auf einmal wachsen über Nacht Stiele empor und Schirme. Knollige, buschige, gräuliche, bräunliche, orangenfarbene, kleine und riesengroße Pilze, wo vorher nur staubiger Waldboden war. Das wirkt wie eine Zauberei, weil es so plötzlich geschieht wie aus dem Nichts. Und wenn jemand plötzlich Glück hat, obwohl er nichts dafür getan hat, ist es so, als sei er mit Hilfe des Glücks wie ein Pilz emporgeschossen. Wie ein Glückspilz eben.
Wie ein Glückspilz eben. Und das ist ja tatsächlich so, die Pilze sind über Nacht da.
Mhm.
Ja, wenn die Temperatur stimmt, wenn die Feuchtigkeit stimmt, im Herbst siehst du das von einem Tag zum anderen. 2 Tage später, wenn du sie nicht geerntet hast, sind sie schon wieder in ihren Sporen unterwegs und verteilen sich. Also,
schön, ne? Da ist auch wieder so diese Achtsamkeit der kleinen Dinge drin.
Ja, ja, ja. Och, Mann.
Mhm.
Das ist jetzt natürlich, ich bin jetzt der Glückspilz, ich sprieße.
Mhm.
Heute sprieße ich.
Weißt du, was ich auch noch schön finde? Oder interessant?
Ja, zum Bleistift.
Zum Bleistift sein Schäfchen ins Trockene bringen.
Als Glückspilz muss ich das nicht.
Da hast du recht.
Nee, aber die Erklärung, der hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht. Wie oft, das benutzt man oft.
Das benutzt man auch oft, ne?
Aber die Bedeutung dahinter?
Die erfahren wir jetzt.
Gut.
Der Fluss war über die Ufer getreten. Immer mehr Schmelzwasser ließ ihn anschwellen. Inzwischen hatte er schon die Weiden mit den Schafen überschwemmt. Die mähten kläglich. Wie gut, dass Bauer Jonathan und sein Hund Max endlich kamen. Zusammen trieben sie die Schafe von der nassen Weide fort. Nur 2 Kilometer entfernt besaß Jonathan zum Glück ein höher gelegenes Stück Land. Dort konnten die Schafe im Trockenen stehen. Jonathan schloss hinter dem letzten Schaf das Gatter. Max sprang einfach über den Zaun zu ihm. Jonathan kratzte sich zufrieden den Kopf und sagte zu Max, »Na, jetzt haben wir unsere Schäfchen ins Trockene gebracht. Hier sind sie sicher vor dem schlimmen Leberregel. Egel. Auf den feuchten Wiesen hätte sie der Schädling wahrscheinlich befallen. Tatsächlich sind Schafe auf überschwemmten Wiesen gefährdet. Der Leberegel kann ihnen sehr schaden. Wenn jemand also seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat, dann ist alles in Sicherheit. Heute meint man damit, dass jemand sich um seinen Besitz gut kümmert und seinen Vorteil wahren kann. Vielleicht sogar etwas mehr, als ihm zusteht.
Die Schäfchen ins Trockene bringen, damit die nicht ertrinken.
Mhm.
Das wäre jetzt die Überschrift. Ich muss meine Schäfchen ins Trockene, ich muss alles beschützen, was wertvoll ist.
Mhm.
So, und die Schäfchen sind ja wertvoll.
Mhm.
Mhm. Die Geschichte dahinter? Die Leberekel? Nee, und ja, aber die Schafe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Leberekel sich an so ein Schaf festsaugt und dem dann Schaden kann. Wie soll das durch die Putzwolle kommen?
Keine Ahnung.
Aber die Geschichte muss ja irgendeinen Ursprung haben. Mhm. Ja, fein.
Und was ist, wenn wir jetzt von den Schafen zum Löwenanteil kommen?
Ich will den Löwenanteil haben.
Mhm.
Der Löwenanteil. Ich bekomme den Löwenanteil.
Einmal gingen der Fuchs, der Esel und der Löwe auf die Jagd. Gerade weil sie so unterschiedliche Jagdmethoden hatten, machten sie fette Beute. Da sprach der Löwe zum Esel, teile du die Beute unter uns auf. Der Esel machte seine Sache ganz genau. Es gab 3 gleiche Teile. Der Löwe sah das, sprang brüllend auf den Esel zu und riss ihn in Stücke. Teile du, sagte dann der Löwe zum Fuchs. Der zerrte den toten Esel samt seinen eigenen Anteil zur Beute des Löwen und sagte, das ist dein Anteil. Vielleicht überlässt du mir aber ein bisschen, weil ich geteilt habe. Der Löwe brummte zufrieden und fragte den Fuchs, wer hat dir beigebracht, so weise zu teilen? Der Esel, sagte der Fuchs. Wegen dieser berühmten Fabel heißt es noch heute, wenn jemand das Allermeiste erhält, er bekommt den Löwenanteil.
Der schlaue Fuchs, also wird der Esel als der dumme Esel hingestellt und der schlaue Fuchs.
Und der starke Löwe.
Und der starke Löwe.
Krass.
Und deswegen, wenn ich schlau agiere, kriege ich den Löwenanteil.
Mhm.
Sehr schön. Interessant. Wie gesagt, du musst ja erstmal auf so eine Ideen kommen, sowas in diese Geschichte rein zu interpretieren oder den Ursprung überhaupt mal so damit zu verbinden, ne? Weil vielleicht wurde die Geschichte immer wieder erzählt und dann hieß es ja, der hat seinen Löwenanteil bekommen, weil er war ja schlau.
Ja.
Ich habe den, der gerecht geteilt hat, erstmal entsorgt und dem Moment war der andere natürlich schlau und hat mir dessen Löwenanteil mitgegeben. So.
Mhm.
Interessant. Ja.
Ja, interessant. Okay.
Jetzt haben wir noch was Lustiges.
Jetzt haben wir noch die Nadel im Heuhaufen suchen.
Oh, wie oft suche ich die Nadel im Heuhaufen?
Und wie oft benutzt man das?
Wie oft? Das ist, als wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht. Wie oft nimmt man diesen Spruch?
Mhm.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass man mit Nadel im Heuhaufen suchen ja überhaupt keine Ahnung hat, wo man anfängt zu suchen, beziehungsweise du kannst natürlich Glück haben, fast rein und bist da, aber...
Aber so unermüdlich.
Ja. Also ich werde nie fertig. Ich suche diese Nadel. Ja. Jetzt hätte ich ganz gerne die Bedeutung, die Geschichte dahinter.
Es war einmal ein junger Mann. Den nannte man den gescheiten Hans. Das war aber nicht ernst gemeint. Er wollte zwar klug handeln, doch was er auch tat, alles war ziemlich dumm. Als ihm seine Liebste eine Nadel schenkte, da steckte er sie in den Heuwagen. So musste er sie nicht tragen. Den winzigen Vorteil erkaufte er sich aber durch einen großen Nachteil. In dem großen Haufen Heu konnte er die kleine Nadel natürlich nicht wiederfinden. In ihrem Märchen vom gescheiten Hans erzählen die Brüder Grimm diese Geschichte. Das Märchen hat die Redensart eine Nadel im Heuhaufen suchen sicher weit verbreitet. Sie ist aber eigentlich viel älter. Schon davor sagte man etwas wie eine Nadel suchen, weil die Nadeln so winzig sind und sich oft unauffindbar verstecken. Da war der Heuhaufen nur noch eine lustige Erweiterung. In diesem Heimchaos eine Nadel zu finden, war schlicht unmöglich. Deshalb sagt man auch heutzutage noch, die Nadel im Heuhaufen suchen, wenn die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, sehr gering ist.
So ist es. So ist
witzig,
es.
Witzig, dass die Gebrüder Grimm auch Sprichwörter mit in ihre Märchen.
Ja, ja, und die dann so umschrieben haben, dass es ein Märchen draus geworden ist, ne? Ja. Also, dieses Sprichwort, ich suche die Nadel im Heuhaufen oder ich habe sie nicht gefunden. Ja, klar, das kann ja auch nicht bloß Gebrüder Grimm sein, sondern das muss ja ein älteres sein, weil du bist ja immer in dem Falle auf Suche gewesen. Und ich kann nicht finden. Mhm. Ja, ich stelle mir jetzt vor, wir sind jetzt 1000 Leute und ich suche dich. Mhm. Dann suche ich die Nadel im Heuhaufen, bis ich dann 521 beiseite geschoben habe und finde dich. Die Chance, dich zu finden, ist ja da. Die finde ich auch im Heuhaufen.
Ja, ja.
Ja, aber wie lange muss ich suchen und.
Das stimmt.
Also das ist garantiert älter, das stimmt. Der Hans, der schlaue Hans. Na gut. Ja, er wollte die Nadel nicht tragen.
Ja. Und ich finde, welches Sprichwort man auch gerne nutzt, ist ins Fettnäpfchen treten.
Oh, wie oft.
Oder?
Ach, das stimmt. Du bist schon wieder ins Fettnäpfchen getreten.
Ja.
Fettnäpfchen treten. Ich bin ins Fettnäpfchen getreten. Ins Fettnäpfchen. Was bedeutet das? Fettnäpfchen, ich bin ausgerutscht irgendwo. Wenn es fettig ist, kann ich ausrutschen.
Wollen wir mal lesen?
Ja, natürlich.
Mitten hinein oder ins Fettnäpfchen treten. In einem kleinen Dorf im Erzgebirge kam der Bauer nach Hause. Er hatte es eilig, denn er wollte seiner Frau etwas erzählen. Als er zur Tür hereinstürmte, stolperte er plötzlich. Oh nein, rief er, ich bin ins Fettnäpfchen getreten. Früher pflegte man die Schuhe nämlich sehr gründlich. Man fettete sie regelmäßig ein, damit sie lange hielten. Deshalb stand hinter der Tür immer ein kleiner Topf mit Stiefelfett. Natürlich war es nicht schön, da hineinzutreten. Man verschmierte ja damit den Boden und vielleicht die Hose. Wegen dieser Unachtsamkeit entstand die Redensart ins Fettnäpfchen treten. Heute bezeichnet sie alle peinlichen Missgeschicke. Es gibt allerdings noch eine zweite Erklärung. Früher war Butter oder Schmalz sehr teuer. Es wurden in der Speisekammer aufbewahrt und bei Bedarf auf den Tisch gestellt. Ein Fettnäpfchen und ein schmutziger Schuh passten also überhaupt nicht zusammen. Wer es trotzdem fertig brachte, ins Fettnäpfchen zu treten, der war also unglaublich unachtsam und hatte etwas sehr Peinliches getan.
Jawohl. Die Geschichte ist gut, weil ich habe meine Schuhe gepflegt. Sehr schön. Aber wenn du was peinlich, ja, du bist, der ist wirklich ins Fettnäpfchen getreten.
Ja.
Weggerutscht oder wie auch immer.
Ja, aber spannend, dass man diese Sprichwörter noch so benutzt, ne?
Also ja, weil die immer mal wieder in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen sind. Und du denkst ja in dem Moment überhaupt nicht darüber nach, was die Bedeutung dahinter war. Weil die sind alltäglich, ne? Und trotzdem ist immer hinter jedem Sprichwort eine tolle Geschichte. Sehr schön. Oh Mann.
Oh Beate, das ist noch eine für dich, ein alter Hase sein.
Das möchte ich jetzt nicht interpretieren. Worauf legst du jetzt Wert? Auf den Hasen oder auf den Alten?
Der gute Rat oder ein alter Hase sein.
Gut.
Ein trüber Sommertag ging zu Ende. Da trafen sich die Hasen auf einer Lichtung im Wald. Sehr viele ganz junge, alle ihre Eltern und auch ein paar ältere Hasen. Es waren sicher 200. Die Hasen versammelten sich, weil sie unglücklich waren. Der erste Hase sprach, immer müssen wir davonlaufen. Der Fuchs jagt uns, der Wolf jagt uns, der Mensch jagt uns. Die anderen stimmten zu. Ein zweiter Hase klagte, und dann nennen sie uns noch Angsthasen, dann müssen wir stets aufmerksam sein. Fliehen wir nicht, fängt man uns. Auf jeden Schritt und Tritt lauern Fallen. Ein älterer Hase sagte, jede Häschen bringt ab dem Frühjahr viele, viele Junge zur Welt. Im Herbst muss sie froh sein, wenn nur ein paar davon noch über die Wiese hüpfen. Was ist das für ein Leben? Die meisten Hasen weinten. Es schien so, als gäbe es überhaupt nichts Gutes mehr. Da sprach schließlich ein Hase, wir wollen diesem Leiden ein Ende bereiten. Wir gehen alle zum See und ertränken uns. Die Hasen nickten und einige riefen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. 200 Hasen hoppelten also in Richtung See. Der lag nicht weit vom Wald entfernt. Inzwischen herrschte Dämmerung. Am Seeufer quakten die Frösche zufrieden. Da kamen die Hasenscharen. Sie machten ein Geräusch, wie man es noch nie gehört hatte. Ein großes Trappeln und Rascheln und Scharren. Die Frösche erschraken fürchterlich. Zum Dutzenden sprangen sie in den See. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Als die Hasen das hörten und sahen, hielten sie an. Viele lachten über die komischen Sprünge der fliehenden Frösche. Da sagte ein alter Hase, Freunde, seht genau hin. Es gibt Tiere, die selbst vor uns Angst haben. Die 200 Hasen wunderten sich. Das hätten sie nie gedacht. Der alte Hase sprach weiter. Den Fröschen geht es vielleicht noch schlechter als uns. Sie springen davon, wenn sie uns nur hören. Aber habt ihr sie vorher fröhlich quaken hören? Die Frösche beweisen uns, irgendjemanden geht es immer noch schlechter als einem selbst. Es gibt kein Leben ohne Angst und Tod. Aber es gibt doch schöne Seiten. Wir sind dumm, dass wir uns töten wollen. Lasst uns lieber den schönen Sommerabend genießen. Das Gras hier am Seeufer ist besonders grün und saftig. Da lachten die Hasen über sich selbst und freuten sich und spielten miteinander. Viele riefen, es lebe der alte Hase. Und weil man sich diese Geschichte vor Jahrhunderten immer wieder erzählt hat, sagt man zu einem erfahrenen und weisen Menschen noch heute, das ist ein alter Hase. Es hat aber auch damit zu tun, dass man einen alten Hasen für sehr klug hält, weil er all seine Feinde so lange schon überlistet hat.
Siehst du, der alte Hase ist ja dann doch sehr sinnvoll mit diesen Fröschen umgegangen.
Mhm.
Schön. Also Erfahrung, die Alten, man kann die Alten ruhig ehren und sagen, eure Erfahrungen, die könnt ihr uns gerne weitergeben, aber wir machen unsere selber.
Ja, und dass es immer schöne Seiten im Leben gibt.
Ja.
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 Immer, es gibt immer irgendeinen Sinn.
Ja, also der Sommerabend im See, Quark, Quark, warum auch immer.
Ja.
Wir haben jetzt auch Spaß, wollte ich gerade sagen.
Ich finde, das war eine schöne Schlussgeschichte.
Toll.
Oder? Was denkst du?
Ja, natürlich, weil der Sommer kann kommen.
Mhm.
Und dann sind die alten Hasen und hängen die Füße ins Wasser. Weiter gehen sie nicht. Schön.
Ja.
Einverstanden. Schöne Schlussgeschichte. Also ich glaube, alleine mal so eine Redensarten oder eben diese Sprüche mal so ein bisschen interpretiert zu bekommen, ist schon wunderschön.
Ja, ich dachte, das passt total zu uns.
Ja.
Oh, die können wir eben noch.
Was? Hast du noch was gefunden?
Jemanden durch den Kakao ziehen.
Ja,
als
toll.
Als Kind fragte ich mich immer, warum man sagt, jemanden durch den Kakao ziehen. Das heißt ja, sich über jemanden lustig machen oder ihn verspotten. Jetzt weiß ich, dass der gute Kakao die Abwandlung einer älteren Redensart ist. Man sagt viel länger schon, jemanden durch den Dreck ziehen, wenn man ihn schlecht macht. Hier steht das Wort Dreck für ein noch derberes Wort, nämlich Kacke. Das hört sich wirklich böse an. Nun ist die Kacke braun und der Kakao auch. Dazu klingen die Wörter noch ähnlich. Und so entwickelte sich irgendwann aus der ziemlich unfreundlichen die freundliche Redensart mit dem Milchmixgetränk.
Jetzt habe ich irgendwie so ein Bild vor mir. Jetzt gibt es keinen Kakao.
Das ist eklig, ne?
Nein, das ist überhaupt nicht eklig. Aber jetzt gibt es gerade keinen Kakao.
Schade. Ich dachte, das wäre voll die gute Geschichte, um die Überleitung zu machen. Dann trinken wir jetzt einen Kakao.
Ja, natürlich.
Ja, gibt es doch noch Kakao.
Aber selbstverständlich. Wir ziehen ja niemanden durch den Kakao, sondern wir ziehen ihn in uns hinein. Ganz toll. Machen wir.
Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Und wie?
Also, okay, dann sagen wir Ciao, Kakao!